Ja, moin moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein Kiel Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein Reporter bei den KN. An meiner Seite Opa Geidel, Holstein Experte. Eigentlich müsstest du mich vorstellen, weil du mittlerweile hier so zur Stammformation gehörst. Aber egal, wir bleiben mal dabei. Moin Opa.
Ja, moin Marco. Schönen Dank für die Einladung.
Wolltest du gerade Niklas sagen? Ja. Aus alter Gewohnheit.
Genau.
Ja, der Kollege ist jetzt im verdienten Urlaub.
Ja, richtig so.
Deswegen reißen wir hier das Ding mal wieder. Und ja, wir haben ja einiges zu bereden. Es ist ja durchaus etwas passiert und etwas, was sich zumindest ergebnistechnisch ganz gut anhört. Holstein hat auf das 2:7 in Paderborn zumindest ergebnistechnisch die richtige Reaktion gezeigt. 1:0 gewonnen am Wochenende gegen Sandhausen. Du warst da, ich habe es mir von zu Hause angeschaut. Hast du trotzdem ähnliche Eindrücke wie ich, dass die Leistung jetzt nicht ganz so überragend war und dass durchaus auch ein klassisches 0:0 hätte sein können?
Naja, man hätte sich ja, sag ich mal, nach dem Spielverlauf und nach den Daten dieses Spiels, den statistischen, jetzt auch nicht direkt beklagen können, wenn man das sogar mit 0:1 verloren hätte. Aber ja, tatsächlich war es eigentlich ein typisches 0:0-Spiel, was vor allem von Holstein-Seite von großer Disziplin geprägt war, die Defensive nach dem Trümmerschutt-Desaster im hinteren Bereich in Paderborn zu stabilisieren. Und zumindest das ist ja über weite Strecken gelungen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Sandhausen ist auch nicht unbedingt die Offensivmacht der Liga oder so, aber Vorsicht, da sind schon ein paar ganz gute Buffer dazwischen, die auch nach vorne vernünftig spielen können und die Torgefahr erzeugen können. Also von daher war das alles, die Null stand hinten, Steven Skripski hat eins gemacht, alles gut.
Ja, also es war schon von einer überbordenden Vorsicht, will ich fast sagen, ja, genau, geprägt. Also hat man wirklich gemerkt, dass Holstein immer so ein bisschen so die Hand an der Handbremse hatte, nicht allzu viel wagen wollte, um hinten halt solide zu stehen. Das ist ja erstmal grundsätzlich die richtige Reaktion, so auf so ein Schützenfest in der eigenen Kiste die Woche vorher. Nichtsdestotrotz, es hat sich schon aufs Offensivspiel einfach ausgewirkt, ne? Finde ich so, dass man da sehr, ich will jetzt nicht sagen behäbig war, aber doch eher den Risikopass, den schnellen Pass gescheut hat, sondern eher Kopf hoch, gucken, passen, zur Not wieder hinten rum, Neuaufbau. So war es halt eigentlich irgendwie, man will ketzerisch sagen, Langweiler, aber vielleicht an der Stelle trotzdem auch richtig, dass man mal ein bisschen Langeweile erzeugt nach diesem Spektakel. Das will ich gar nicht in Abrede stellen.
Ja, die was du als überbordende Vorsicht beschrieben hast, eben zu Recht, hat sich ja auch ein bisschen gezeigt an der Personalie Alexander Ignowski im Mittelfeld. Nicht direkt als Doppelsechs mit Marvin Schulz zusammen, ganz kleines Stück offensiver.
Genau, Schulz war ja teilweise oft sehr weit hinten zu finden, teilweise auch in der letzten Kette. Ne?
Na, dann hat Iggy dann auch sehr häufig direkt in Manndeckung gegen Davekin Zombie gespielt, der überraschenderweise nicht über die Außenbahn gekommen ist, ja, wie in den Spielen zuvor, sondern als Spitze einer Sandhäuser Raute, könnte man fast sagen. Und das hat natürlich mit Iggy ganz gut geklappt, was die Abwehrarbeit anbelangt und die Arbeit gegen den Ball. Aber wir wissen alle, dass das mit Iggy's, der wird ein Spielmacher, wird er wahrscheinlich sein Profileben, der klassische Spielmacher, wird er in seinem Profileben wahrscheinlich nicht mehr werden.
Boah, warte mal, bis er Mitte 30 ist. Ja. Vielleicht findet er da noch seine strategischen Fähigkeiten nach
genau
vorne.
Genau, filigran müsste er genug sein als gelernter Goldschmied oder sowas. Aber
genau, muss an dieser Stelle natürlich wie immer betont werden.
Ja, der gelernte Goldschmied. Der darf ja nicht ausbleiben irgendwo. Und nein, aber ich will deshalb Ignowskis Leistung in keinster Weise schmälern, weil es ist wirklich der Mann für alle Abwehrfälle. Ne? Also man hat sich ja gewundert, als der Vertrag von Uwe Stöver nochmal bis 2023, also Ende dieser Saison, verlängert wurde.
Ja, gerade weil es in eine Phase fiel, wo er eigentlich überhaupt keine
genau
Stiche gehabt hat. Ne?
Aber Sinn und Zweck seiner Verpflichtung bzw. seiner Kadermitgliedschaft, den hat man jetzt wieder gesehen. Und ich möchte an der Stelle dann auch mal dran erinnern, es war auch Ignowski, der am 10. April beim 1:0-Sieg gegen den HSV für Finn Bartels eingewechselt worden ist in der 35., 34. Minute, als Finn sich da den Schlüsselbeinbruch zugezogen hat. Und er, also wirklich, das war ja ein Spiel, in dem Holstein, wer sich noch daran erinnern möchte, eigentlich gar nicht mehr außer dem Tor des Tages von Oci Vrid gar nicht im Hamburger Strafraum aufgetreten ist oder erschienen ist. Und da war es natürlich auch ein Ignjowski, der entscheidenden Anteil daran hatte, dass die Defensive relativ stabil in der zweiten Halbzeit sogar sehr, sehr stabil gestanden hat. Und das ist ein großer Wert, wenn ich so einen Spieler im Kader habe, der ohne Murren in der Halbzeit jetzt gegen Sandhausen rausgeht, Platz macht für den angedachten kreativeren Spieler Philipp Sander.
Genau.
Ich meine, das so einer, da machst du ja nichts mit falsch. Also der, wenn du den im Kader hast und weißt, der ist defensiv eine verlässliche Größe, der reißt im eigenen Angriffsspiel selten einen Baum aus, aber dafür gestattet er hinten dem Gegner auch nicht besonders viel. Also ich finde, so ein Spieler ist Gold wert.
Definitiv. Gold wert, der Goldschmied ist Gold wert,
richtig? Ja, genau.
nach hinten war es Gold, nach vorne war es dann eher was zwischen Blech und Bronze, ja, oder so, würde ich sagen. Aber das war ja auch das Kalkül, ne?
Ja, also genau.
erstmal hinten gut stehen, dass man dann natürlich ob der darbenden Offensive einen Philipp Sander bringt, der da mehr Akzente halt setzen soll, ist dann auch völlig verständlich.
Ja.
Ist aber auch, finde ich, jetzt nicht komplett aufgegangen, weil auch, nö, in der zweiten Halbzeit war es jetzt natürlich kein Offensivfeuerwerk. Ne? Man hat ein bisschen, ja gut, man kann sagen, also man muss schon mit der Lupe suchen, aber ein bisschen mehr hat man nach vorne dann investiert. Bisschen, ja, was heißt schwach, fand ich eigentlich immer wieder diesen gleichen Spielzug über außen. Dann setzt sich Fabian Rehse irgendwie durch und chippt da seine Flanken rein. Ich glaube, von 14 Flanken waren es in dem Spiel, sind 1 bis 2, glaube ich, zum eigenen Mann gekommen. Hing natürlich aber auch mit dieser Boxbesetzung zusammen. Ne?
Ja.
Die war einfach dann nicht gut. War vielleicht auch dieser Vorsicht geschuldet, dass du nicht komplett nach vorne schiebst und da wirklich die Box ideal besetzen kannst. Ne?
Ja, es ist immer blöd, wenn man seine eigene Schlagzeile nochmal zum Besten gibt, aber in dieser Situation nach dem 2:7 mit Paderborn, ich will um Gottes Willen den Störchen jetzt hier nicht irgendwie, ich bin hier nicht der offizielle Entschuldigungsmentor für die Störche oder sowas, aber nach einem 2:7 mit Paderborn, da gibt's nur eins, und dann gegen einen Gegner wie Sandhausen, muss man noch dazu sagen, diese Analyse da nach dem Spiel von diversen Hauptdarstellern aus Reihen der Kieler, der kann ich nur komplett zustimmen. Auch wenn man in Paderborn mit 13:0 gewonnen hätte, wäre das gegen Sandhausen kein Feuerwerk geworden. Es gibt gegen Sandhausen in 99,9% kein Feuerwerk.
Ja, das haben die letzten Jahre ja auch immer gezeigt, ist, ne, die Spiele
es gegen Sandhausen. Einfach nicht.
Genau,
ne?
Und das hat immer das klassische Attribut eklig. Das,
ja,
ist ein eklig zu bespielender so Gegner. Und klar, kann es kein Feuerwerk geben. Durchaus mit einer anderen Form. Ich sag mal, wenn Holstein es hinbekommt, die Defensive und die Offensive mehr zu versöhnen, also wenn es wirklich auch von der Spielidee greift oder so, ist man sicherlich in der Lage, nach vorne noch mehr zu produzieren. In dieser Phase, in der man jetzt gerade ist, sag ich mal, wieder Konsolidierung nach so einem Schiffbruch oder so, kannst du es einfach nicht anders erwarten als in so einem Spiel. Ne?
Ja, und da zitiere ich dann an der Stelle nochmal meine eigene Schlagzeile. Ergebnis gleich Erlebnis. Ne?
Und Mund ist unterschrieben.
Ja, und Mund abputzen und nach Regensburg gucken, ne?
Genau. Ich war ja selbst nicht im Stadion, ich hatte nur am Ticker gelesen, hin und wieder gab es ein kleines Murren doch dann auch auf der Haupttribüne und das Wort langweilig fiel des Öfteren. Aber auch, ich sag mal, auch Langeweile kann sexy sein, wenn du die 3 Punkte holst, ne?
Und also, ist doch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist doch völlig klar.
Gerne, dafür bist du da.
dass man als geneigter, zahlender Kunde bei einem solchen Spiel und einem solchen Spielverlauf jetzt nicht in Verzückung gerät. Ich meine, das ist ja wohl das Logischste von der Welt. Und dass dann da auch mal Sprüche kommen wie, oh, langweilig oder, ach, du ahnst es nicht oder so, was ist da denn los? Herr Gott, am Ende, damit muss man leben. Das ist auch so gewesen für den neutralen Beobachter, war das eine ganz, ganz zähe Veranstaltung beiderseits und mit ganz wenig Höhepunkten und ganz viel Krampf und ganz viel Kampf. Das ist dann auch mal zweite Liga, ne? Kann nicht nur 7-2 Spektakel in Paderborn sein oder wer war das jetzt noch mit dem 4-4, da wäre dann noch, wer war da zugange, da komme ich jetzt gar nicht drauf, war da auch noch irgend so ein kurioses Spiel.
Das werden wir nachreichen. Lautern
gegen Magdeburg,
Magdeburg, genau.
So, und das ist natürlich, das sind natürlich immer die für den neutralen Beobachter natürlich die Highlights und vom höchsten Unterhaltungswert. Aber zweite Liga ist eben auch Holstein Kiel gegen Sandhausen in der Verfassung vom vergangenen Sonntag. Das gehört einfach zur Zweitliga-Wahrheit dazu. Das muss man einfach respektieren und da muss man genauso respektieren, dass Zuschauer da vielleicht sich nicht so gut unterhalten fühlen und dann auch mal Kritik äußern. Und am Strich, also Trainer Marcel Rapp hat es ja auch gesagt, er ist die Erwartungshaltung darf jetzt nicht zu hoch gehen irgendwie und nicht in exorbitante Dimensionen stoßen. Naja, ich sag mal, wenn jetzt irgendjemand sagt, das ist langweilig oder mehrere Rumoren, das sei langweilig, na, damit kann man, glaube ich, noch leben. Die werden auch beim nächsten Mal genauso wieder jubeln, wenn es dann besser läuft in der Offensive und sich die Haare raufen, wenn dann die Torchancen nicht genutzt werden. Nach dem Spielschluss gab es doch vom Block 501, da vor der Fankurve, Westtribüne, gab es schon noch schöne Jubelgesänge.
Ich habe auch in letzter Zeit, sorry, um dich da zu unterbrechen, das Gefühl, dass gerade die Ultras oder die Hardcore-Fans auch ein gutes Gespür für diese Mannschaft haben. Unterstützen ja wirklich wie blöde, will ich mal fast sagen. Das war in Paderborn schon sehr bemerkenswert. Ja. Jetzt kam das zumindest auch über das TV sehr gut rüber und wurde auch des Öfteren dann vom Kommentator lobend erwähnt, dass die Holstein-Fans da halt wirklich Dampf gemacht haben und einfach hinter dieser Mannschaft stehen, weil die auch merken, okay, Holstein ist gerade so in so einer Findungsphase, gerade nach so einem singulären Ereignis, wie es das in Paderborn war, und braucht einfach diese Unterstützung. Ne?
Genau.
Und da haben sie echt ein feines Näschen bewiesen, sag ich mal.
Also alle Prognosen, was die Zukunft anbelangt, ob man damit chancenreich in der Konkurrenz unterwegs ist oder nicht, oder ob es an den Verletzungen liegt von Komender und Holtby oder dass Hauke Wahl jetzt erst wieder so spät zurückgekommen ist aus seinem pfeiferschen Drüsenfieber.
Ja, erster Startelf-Einsatz muss an dieser Stelle natürlich auch mal gewürdigt werden.
Ja, aber hallo.
Gute Stunde hat er durchgehalten.
Ja, war nicht, bestimmt nicht alles Gold, was geglänzt hat, ne? Also speziell
Stichwort die Zweikampf. Stichwort
Goldschmied. Ja. Speziell die Zweikampfbilanz war natürlich mit 17%, wenn denn die Zahlen stimmen sollten.
Ja,
aber bitte, das
vertraue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das
genau.
Ist ja im Falle der Zweikämpfe immer auch Auslegungssache.
Genau,
was ist jetzt eigentlich ein Zweikampf? Ne?
Ja, aber
was ist ein gewonnener Zweikampf?
Aber es war tatsächlich, es war ja auch gefühlt so, dass er natürlich noch nicht die Griffigkeit und Spritzigkeit und so weiter hatte. Kann er auch gar nicht haben, geht gar nicht, geht nur über Spiele.
Ja, und insofern war das sind wir wieder beim Thema, war es wirklich Gold wert, dieses Spiel für ihn, dass er das von Beginn an bestreiten durfte. Das wird ihm jetzt auf jeden Fall nochmal einen Push geben, da in die Wettkampferfahrung wieder mehr zu kommen, mal eine Stunde gespielt zu haben.
Genau.
Kann mir auch vorstellen, dass er jetzt in Regensburg wieder beginnt, durchaus möglich. Ich würde es fast erwarten, dass er auch da wieder startet. Ne?
Und, ja, es hängt ja immer davon ab, der wird ja ständig überwacht, ne?
von
der medizinischen gut, Abteilung.
Das müssen wir natürlich immer berücksichtigen. Pfeiffer ist tückisch, das pfeifersche Drüsenfieber, das kann immer mal sein, dass man da dann nochmal einen Rückschlag hat und sich eine Woche über dann doch schlapp fühlt und vielleicht nicht in der Verfassung ist, dass man jetzt von Beginn an spielt, sondern vielleicht mal maximal auf der Bank sitzt. Kann es immer geben, klar.
Gegen Braunschweig davor im Heimspiel hat er ja auch 34 Minuten gespielt beim 13-0-Sieg und dann in Paderborn wieder auf der Bank gesessen. Ob das jetzt aus strategischen Gründen war oder weil der Körper gesagt hat, hier, ich brauche nochmal wieder eine Erholungspause, das mag ich jetzt im Moment nicht beurteilen. Aber damit muss man immer rechnen, wenn er sich gut fühlt, nach dem Spiel jetzt gegen Sandhausen und die ärztliche Abteilung da keine Widersprüche einlegt aufgrund der Messung der verschiedenen Daten, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass er in Regensburg wieder am Start ist in der Anfangself. Ne? Aber wir müssen nochmal den Begriff, also unabhängig von diesen ganzen Prognosen, ist das spielerisch genug, ist das defensiv genug, fehlen uns Leitfiguren, was auch immer, welche Diskussion auch immer in interessierten Holstein-Kreisen da abends über den Tisch gehen mögen. Unterm Strich bleibt der Sport ein Ergebnissport, Fußball. Und zwar im Profifußball dann nochmal ganz maßgeblich. Und da lohnt sich ein Blick auf die Tabelle.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe deinen Punkt vorgeahnt, ne? Weil wir sind jetzt bei 11 Punkten.
Ja.
In der Fabelsaison 2021 waren es nach 6 Spielen eben auch 11 Punkte. Ne?
Ja.
Und das diesmal ja trotz aller Probleme und allem Steigerungspotenzial, was noch da ist. Damals hat man, ich will jetzt nicht sagen am Limit gespielt, aber die Mannschaft war wirklich in der Spur, hat ihren Stiefel da runtergespielt, hat ihr System gespielt, ist ja damals auch im Sommer zusammengeblieben. Das war schon eigentlich spielerisch so nahe an dem Optimum, das sich damals Ole Werner vorgestellt hat. Und mit diesem Optimum war man in der Lage, 11 Punkte zu holen nach 6 Spielen. Jetzt hat man das Gefühl, eigentlich spielen sie gar nicht so gut, so konstant, aber sind halt trotzdem bei diesen 11 Punkten. Und die Gegner sind ja, wenn man so will, vergleichbar. Ne? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Durchschnittsposition der Teams zu berechnen nach dem 6. Spieltag, gegen die man gepunktet hat. Das ist im Schnitt eine Position von 14,2 in der Tabelle, also 14. Tabellenrang. Klingt erstmal so, ja, okay, ne? Dann ist das auch in Ordnung, dass man da punktet. Das war aber in der Saison 2021 ähnlich. Da war nämlich der tabellarische Schnitt der Gegner, gegen die man gepunktet hat, nach dem 6. Spieltag 12,6. Also das ist nicht allzu weit davon entfernt. Deswegen greift wenig dieses Argument, ja, aber man hat ja nur gegen schwächere Teams jetzt gespielt und so. Das würde ich gar nicht so sehen. Also
das zählt für mich auch nicht. Find ich mega, mega spannend, da diese Zahl. Würde ich aber auch nie so sehen, weil kam ja dann auch schon, ja, Magdeburg, Braunschweig, siehst ja, ne, da stehen unten Aufsteiger, ne, da muss man punkten und so. Naja, vor Beginn der Saison hieß es, ach du je, ausgerechnet gegen die Aufsteiger, ja, zu
die
Beginn.
Die kommen mit der Euphorie, ne?
Und ach, das ist von Woche zu Woche eine unterschiedliche Konstellation, gegen wen das geht. Wenn man jetzt dann irgendwann gegen ein Team spielt, das jetzt 6 Wochen an der Tabellenspitze gestanden hat mit 4 oder 5 Punkten Vorsprung, dann kann man sagen, oh, jetzt spielen wir gegen das absolute Spitzenteam. Bis dato ist alles derartig ausgeglichen, wie auch die Ergebnisse immer wieder zeigen. Sodass
also, diese Liga ist nicht zu tippen. Ich habe eine kleine Tipprunde, wo wir nur die zweite Liga tippen. Frag bitte nicht, auf welcher Position ich stehe. Da reden wir dann doch eher auch von 14,2 im Schnitt.
Also mich wundert ja, dass es noch Tipprunden gibt, die Zweitliga-Tipps zulassen. Also das ist ja, oder die machen. Das finde ich
ja gut. Wir sind oldschool unterwegs.
Ja, ne? Ja. Nein, es ist nicht zu tippen und von daher sind auch diese Einschätzungen von Gegnern und Prognosen, ob, wie, was, wann, wo, könnte oder so zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, diese Saison ist ja ohnehin etwas skurril durch die frühe Winterpause bedingt, durch die Winter-WM in Katar.
Gefühlt Nazi jetzt schon, ne? Weißt du, wir haben morgen den 1. September, irgendwie ist schon das Gefühl von Herbst dann so langsam da, auch wenn die Temperaturen jetzt noch hier spätsommerlich in Kiel sind.
Ja.
Aber irgendwie haben wir das Gefühl, okay, es ist bald soweit, ne? Und das sind nur noch ein paar Wochen, dann haben wir schon die Winterpause. So. Und es ist wirklich, wirklich absurd in diesem Jahr.
Ja, Mitte November. Das sind eben zwei quasi, wenn man zwei Halbserien, das ist ja normal, aber das sind zwei Spielzeiten in einer gefühlt.
Ja, hatten wir auch schon mal so thematisiert. Genau. Und darin liegt natürlich auch eine Chance, gerade so wenn du jetzt nicht am Optimum spielst, sondern halt noch dieses Steigerungspotenzial hast, das Holstein halt wirklich hat. Gefühlt, ich will jetzt nicht sagen, es kann ja nur besser werden, aber wenn man in die Abläufe kommt und die Ergebnisse dann auch kommen und dann halt noch diese lange Pause hat im Winter, wo man den Spielern halt erstmal ein bisschen Urlaub gewährt und dann wieder zusammenkommt und an den Dingen arbeiten kann, die Dinge trainieren kann und so und dann wirklich sich dem Optimum in der Rückrunde nähert, da ist schon was drin. Ich will jetzt nicht wieder ins Träumen kommen, was Holstein angeht. Dafür ist gerade noch zu viel wirklich irgendwie am Haken und es passt wirklich noch nicht alles so richtig zusammen, aber es kann trotzdem eine Saison werden, in der du, glaube ich, wenn du jetzt die entsprechende Arbeit leistest, den einstelligen Tabellenplatz halt irgendwie anvisieren kannst. Ne? Alles natürlich Spökenkickerei hier nach dem 6. Spieltag und so, aber nichtsdestotrotz, ich finde es halt interessant, man hat jetzt 11 Punkte und man hat dieses Steigerungspotenzial einfach noch spielerisch.
Ich möchte zu Saisonprognosen nichts ja, mehr sagen.
Ich glaube, ich habe einen wunden Punkt getroffen.
Weit aus dem Fenster gelehnt. Und ich sag 11 Punkte nach 6 Spielen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt großflächig von meinen Visionen vor dem 1. Spieltag zurücktreten sollte. Du hast es eben wunderbar beschrieben. Kann gut passieren, wie es immer so bei Tipps ist. Kann natürlich auch sein, dass es nicht funktioniert. Aber illusorisch ist weder Platz 1 bis 6 noch Platz 1 bis 3. Illusorisch ist das nicht. Und es ist genauso wenig illusorisch, dass vielleicht am Ende denn der 12. Tabellenplatz wird.
Ja.
Das ist, aber deshalb, ich habe mich da aus dem Fenster gelehnt und wir gucken, wir sprechen uns dann am Ende der Saison.
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, sagt der Helmut Schmidt. Ich schau mal, ich treibe mal sonst irgendwie einen Doc für dich auf oder so. Oder, oder wir fragen mal den Mannschaftsarzt, also ob du da sonst mal nochmal vorstellig werden kannst.
Genau.
Eine Sache müssen wir natürlich trotzdem noch würdigen, was das zurückliegende Wochenende angeht. Das ist einfach der Torschütze erneut, Steven Skripski. Ich finde, man muss ihn schon nochmal ansprechen. Es war schon wieder irgendwie gefühlt das gleiche Tor, ne? Und es ist immer wieder geil. Immer wieder irgendwie schöner Abschluss satt ins linke untere Eck, ne? Also hochwertige Stangenware, die er da gerade irgendwie produziert. Das ist schon im Moment so Holsteins Unterschiedsspieler, ne?
Auf jeden Fall. Und das wiederum ist für mich tatsächlich sehr überraschend. Es hat sich ja schon angedeutet zum Ende der letzten Saison,
Ja.
Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass da offensichtlich jetzt was geweckt worden ist, was eine Dreiviertelsaison davor geschlummert hatte. Aber man muss natürlich auch ehrlichkeitshalber dazu sagen, Steven kam von Schalke, Abstieg, wenig Einsatzzeiten, sehr unbefriedigende sportliche Bilanz für ihn da.
Auch die Leihe nach Düsseldorf war jetzt nicht von großem Erfolg gekrönt.
Und Schalke war noch emotional nochmal eine andere Nummer dann, weil das ja sein neben Union Berlin sein absoluter Lieblingsverein gewesen ist, wie er immer wieder betont hat. Aber jetzt fühlt er sich offensichtlich mega wohl. Wie er ja immer wieder erklärt, da wohnt er in Laboe mit Family am Strand, Kids freuen sich des Lebens irgendwo. Also alles gut für ihn, und auf einmal hat der Trainer auch die für ihn richtige Position gefunden.
Genau, das ist das Entscheidende, was ich gerade erwähnen wollte. Natürlich die ganzen Rahmenbedingungen und so weiter, die sind die Grundbedingungen dafür, dass man sich wohlfühlen kann. Aber dass man sich richtig wohl fühlt, hängt natürlich auch damit zusammen, wie du eingesetzt wirst. Und ich finde, so diese Halbstürmerposition ist für ihn halt ideal. Ne? Ursprünglich hatte man ihn ja mal als zentralen Mittelfeldspieler, was er gefühlt nie gespielt hatte, geholt. Das hat auch wirklich gar nicht funktioniert.
Nee.
Auf den Außen oder als feste zweite Spitze, sag ich mal, war es schon besser, aber natürlich lange nicht das Niveau, das er jetzt so zeigt. So, ne? Also Raumdeuter zwischen den Linien, sehr gutes Gespür, sehr gute Tiefenläufe, gutes Auge, gute Antizipation und so. Und der ist gerade wirklich in der besten Form, seit er in Kiel ist, was halt auch mit seiner Position zusammenhängt. Ne? Und im Moment ist ein großes Wort, aber fast so eine Art Lebensversicherung, gerade in solchen Spielen, ne? Wo er den Unterschied einfach machen kann mit seiner hohen Qualität, die er mitbringt und die halt gewinnbringend eingesetzt wird vom Trainer.
Definitiv. Und dass er eine exquisite Schussqualität hat, das wissen wir Kieler ja nur allzu gut. Ich möchte nochmal an dieser Stelle an das erste Auswärtsspiel nach dem Wiederaufstieg Anfang August 2017 erinnern. Freitagabend bei Union Berlin. Mega Spektakel, super Stimmung, und Steven Skripski knallt damals Kenneth Kronholm im Holstein-Tor nach dem Seitenwechsel eine Kirsche fast um die Ohren, weil es ziemlich dicht am Keeper vorbeiging. Das war aber so scharf, das Geschoss, und so perfekt getroffen, dass der Kenny nicht mal die Arme richtig hochgekriegt hat. Da zappelte der Ball schon hinten drin, als er die Arme hoch hatte. Also perfekter Schuss, und das können wir jetzt natürlich dem Steven gerne verzeihen, weil er ja nun schon mehrfach jetzt seine Schusstechnik hier auch in Diensten der Kieler unter Beweis gestellt hat.
Ja, er ist jetzt auf Wiedergutmachungstour so ein bisschen, ne? und zahlt jetzt zurück. Genau. Ja, und er ist auf Platz 2 der Torjägerliste. Ne?
Ja, Wahnsinn, also, ne?
Hinter Felix Platte, der ja zweimal gegen Holstein getroffen hat. Das heißt, wenn wir das rausrechnen würden, gut, jetzt kommen wir natürlich hier wirklich in die Theorie. Und auch auf Platz 2 bei den Scorern mit seinen zwei Vorlagen dazu. Trifft im Moment alle 94 Minuten, dadurch, dass er ja anfangs auch gar nicht Startelf-Spieler war und so. Das sind schon gute Zahlen, und die sind für Holstein wirklich hilfreich und können natürlich auch, um jetzt den Bogen zu schlagen, am kommenden Wochenende hilfreich sein, weil da erwarte ich zumindest ein Spiel, das, auch wenn es in Regensburg gerade gar nicht läuft, auch wieder unangenehm werden kann, weil Reisen ins Jahnstadion sind grundsätzlich immer herausfordernde Aufgaben, sag ich mal, für Holstein. Ne?
Häufig allerdings mit günstigen Ergebnissen.
Ja, durchaus.
Das muss man schon sagen.
Ich erinnere mich an ein Jahr, wo Jason Lee und Finn Bartels wirklich die gesamte Hintermannschaft im doppelten Alleingang auseinandergenommen haben. Aber ich glaube, auch damals war es nur ein knapper 3-2-Sieg, der bis in die Nachspielzeit auf Messerschneide stand.
Ja. Ja, es ist Regensburg spielt wie seit Jahren einen ähnlichen Stiefel. Natürlich versuchen sie auch mit Flachpasskombinationen nach vorne zu kommen. Aber hauptsächlich geht es natürlich lange Schläge auf die Spitze. Albers meistens vorne. Oder ein
Hans Albers
und mit Ablegen, nachschieben und dann mit Wucht auf das gegnerische Tor zustürmen, und hinten sind sie sehr kopfballstark und insgesamt sehr kompakt. Also
in der Theorie
klassische Zweitliga-Voraussetzungen sozusagen. Na, bieten aber natürlich auch immer Räume, in die man stoßen kann. Also
und der eine oder andere Gegner hat zuletzt gezeigt, denn Regensburg ist gerade in einer Sinnkrise. Ne? Die hatten während Holstein parallel 2-7 verlor in Paderborn, schön mal 0-6 gegen den KSC untergegangen. Und die Reaktion darauf war dann natürlich 0-4 gegen Düsseldorf. Also 0-10 in den letzten beiden Spielen. Das ist für das so beschauliche und ruhig arbeitende Regensburg wirklich auch eine Herausforderung, gerade diese Situation.
Das sind schon zwei herbe Klatschen. Wobei das 0-4 in Düsseldorf, muss man auch genau sezieren, darf man sich jetzt auch nicht nur vom Ergebnis blenden lassen. Also die haben da schon eine ganze Zeit lang sehr, sehr ordentlich mitgespielt.
Ja, da war das 0-6 aussagekräftiger, was das angeht.
Auf jeden Fall. Und dann, ich sag mal, nach dem 3-0 von Düsseldorf, da sind dann ist die Gegenwehr dann erloschen. Aber das würde ich nicht überbewerten. Aber sie sind in einer Sinnkrise, definitiv. Jetzt kannst du natürlich wieder genauso sagen, 15 Euro gleich mal ins Phrasenschwein angeschlagene Boxer sind besonders gefährlich. Also, Holstein kann bestätigen, dass das in Paderborn eine Eintagsfliege war und dass der Positivtrend anhält. Regensburg kann sich aus der kleinen Krise fein weg herausarbeiten. Es sind gute Voraussetzungen für ein spannendes Spiel, sagen wir mal so.
Ja, gerade weil, also natürlich ist es jetzt eine Sinnkrise in Regensburg, aber sie haben an den ersten 4 Spieltagen gut gepunktet, so dass es jetzt ja eigentlich kein Drama ist. Ne? So dass ich schon denke, wenn sie jetzt gut arbeiten, auch im mentalen Bereich oder so, kannst du sowas vielleicht abschütteln. Und
die werden schon ein bisschen ins Nachdenken, wenn sie schon kommen. Die waren in der vergangenen Saison nach dem 13. Spieltag, glaube ich, Erster oder Zweiter oder so. Und am Ende der Saison waren sie in dem Lostopf der Amateure beim DFB-Pokal. Da kommst du dann rein, wenn du die Saison als in der zweiten Liga als 15. abgeschlossen hast.
Ja, die sind in der Rückrunde dann eigentlich schon zu Ende der Hinrunde nach und nach wirklich abgerutscht.
Ja, ne? So und das wird natürlich auch noch ein bisschen im Kopf vielleicht noch Nachhaltigkeit oder nachwirken. Und wenn das dann, sag ich mal, jetzt zu Beginn der Saison schon so losgeht, dass man erst sehr, sehr vernünftig startet und dann auf einmal wieder so einen Einbruch kriegt, speziell eben das 0-6 da gegen Karlsruhe. Also das kann schon was machen. Ne? Das muss mit einer Mannschaft und mit einem Verein. Das muss man jetzt genau beobachten. Wie gesagt, vielleicht ist es eine Chance für Holstein, da einen angeschlagenen Gegner noch mal ein bisschen mehr auf die Bretter zu schicken oder sowas, aber eine Gewehr gibt es natürlich nie, ne?
Ja, du kannst es so oder so auslegen, ne? Das kann natürlich auch wieder für Druck sorgen, dass du das Gefühl hast, oh Gott, da musst du jetzt irgendwie in der warmen Spur weitermachen und irgendwie ans gegnerische 0-6 und 0-4 anknüpfen irgendwie und denen mal gleich irgendwie einen einschenken. Andererseits kannst du ja auch manchmal dankbar sein, wenn du einen Gegner hast, wo du jetzt nicht die Pflicht hast, unbedingt was mitzunehmen, außer eine gute Leistung zu zeigen, was immer die Grundbedingung ist. So. Das lässt sich so oder so auslegen. Deswegen will ich mich da auch gar nicht in irgendwie eine Prognose versteigen. Das wird wirklich ein Spiel auf Messerschneide, denke ich.
Ja, es ist zu hoffen aus Kieler Sicht, dass die Defensive wieder funktioniert.
Ja, genau. Und mehr investieren in die Offensive. Irgendwie beides, wie ich vorhin sagte, Offensive und Defensive versöhnen. Dass du es durch auch eine Kompaktheit im Offensivspiel hinbekommst, mehr nach vorne zu kreieren, eine bessere Besetzung in der vordersten Linie zu haben, ohne die Defensive zu vernachlässigen, die dann nachschieben muss und so. Das ist natürlich die hohe Kunst. Holstein hat es aber schon gezeigt, dass man es kann. Von daher bin ich da jetzt gar nicht so skeptisch, aber man wird wieder mehr zeigen müssen in diese Richtung.
Ja, auf jeden Fall. Also mit einem Torschuss, einem genialen Moment wird man wahrscheinlich in Regensburg nicht auskommen, wie dieser geniale Moment, den Steven Skripsi gegen Sandhausen da zelebriert hat.
Dann muss er es wieder zweimal machen.
Ja, muss das mindestens zweimal machen, aber wie gesagt, du bist da schon, du liegst da schon ganz richtig. Ich würde sogar den Schwerpunkt wieder zunächst auf die Defensive legen, wenn ich sportlich in der Verantwortung wäre, weil das ist einfach die Basis und nach vorne hat Holstein immer die Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Da ist ein Pichler, der in guter Form ist, der jetzt gegen Sandhausen natürlich überwiegend von der Versorgung abgeschnitten war als vorderste Spitze. Da ist noch ein Finn Bartels in der Hinterhand. Da ist ein Fabi Riese, der an guten Tagen, ich weiß nicht, wie Fiete Arp, der mit Fußprellung.
Genau, der ja fehlte gegen Sandhausen, müssen wir an der Stelle nochmal
sagen. Ja, wie was mit dem ist, wie der entwickelt ist, werden wir jetzt die Tage erfahren.
Genau, wir sind ja mehr oder weniger live, wir sind ja gleich beim Training. Und ja, mal schauen, was der Kollege Arp da veranstaltet.
Genau.
Und nachzulesen auf keinen Online natürlich.
Und von daher, sag ich mal, bin ich da guten Mutes, dass man, wenn man mal zunächst mal defensiv kompakt steht und die ganze Sache da vernünftig verwaltet und mal den einen oder anderen Nadelstich setzt, dass man im Laufe des Spiels schon eine gewisse Überlegenheit erzielen kann, auch was das Offensivspiel anbelangt. So ist jedenfalls meine Vorstellung von dieser Veranstaltung da in Regensburg. Sehr nett übrigens, wer da noch nie war, sollte sich das
schönes überlegen. Städtchen,
das ja. Ist wirklich,
das kann man sagen.
Das ist touristisch schon, gehört schon zu den Schmuckstücken der zweiten Liga.
Ja, auch wenn die Lage des Stadions nicht unbedingt dafür spricht, nicht. Mitten am Autobahnkreuz. Aber die Stadt an sich ist, ja, ist wirklich immer eine Reise.
Tolle Altstadt an der Donau. Also
ja, wir sind ja euer Kulturpodcast hier.
Ne? Ja, also. Genau. Bier ist auch gut da. Kann man auch trinken. Also, ich habe aber keinen Jever gekriegt. Das fand ich jetzt ein bisschen traurig irgendwo.
Ja, mies. Ganz ja, mies.
Naja,
gut. Mies führt mich zum Mies. Ja. Auf den wird man da ja auch treffen. Ja. Dann, ne? Der alte Joshua, der gefühlt ja irgendwie in seinem ersten Spiel gleich nach, wie viele Sekunden waren es?
Ja, 12 oder 12, 15.
13 Sekunden
ja,
irgendwie sowas. Getroffen hat. Mhm. Ja, auch in den letzten Spielen so ein bisschen Ladehemmung. Aber der wird auch gegen Holstein höchstwahrscheinlich starten und vermutlich ja extra motiviert sein, wie man immer so schön sagt. Aber auch das nur Randbegleitung dieses Spiels, das wirklich sehr spannend wird.
Ja. Dann hat in der Regensburg ja noch nachgelegt mit Idrissi von Schalke, ne? Den,
ja, genau.
Außen Halbstürmer, also oder Halbspieler Mittelfeld. Also das ist schon.
Du leitest zum perfekten Thema über. Sie haben noch einen geholt.
Ja.
Denn morgen am 1. September, Punkt 18 Uhr, ist Feierabend. Da ist die absolute Transfer-Deadline. Das heißt, morgen haben wir den Deadline-Day, den berühmt-berüchtigten. Frage ist, wird bei Holstein noch was passieren oder ist die Line bei Uwe Stövers Handy dead, also passiert nichts mehr? Okay, vielleicht sollten wir das reichen. Das war ein scheiß Wortspiel, aber ich denke, ihr da draußen wisst schon, was gemeint ist.
Nee, ich glaube, da geht nichts mehr. Also es könnte, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass vielleicht noch auf den letzten Drücker ein Spieler verliehen wird, / verkauft wird mit Rückkaufaktion. Vielleicht ein Carrera, der dringend Spielpraxis ja.
Auf höherem Niveau als Regionalliga, so, finde ich.
Genau.
Auch, gerade
genau.
Weil er dieses Potenzial mitbringt. Ne?
Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wen man jetzt noch aus dem Holstein-Kader verleihen sollte. Arslan ist in Dresden, Amo macht es da auch gut. Auch
ja, ist die Frage, was mit einem Marcel Benger ist. So. Das ja, sind okay. Für mich so diese Handvoll Kandidaten, die sich vielleicht selbst noch mal verändern wollen oder halt Spielpraxis sammeln wollen. Aber ich glaube auch auf der Zugangsseite, dass man da nicht mehr reagiert. Es sei denn, es passiert noch irgendwas total Verrücktes und die Italiener kommen doch noch irgendwie mit einem Geldbüdel um die Ecke und legen noch ein paar Lira drauf für Fabian Reese, aber auch das kann ich mir nicht vorstellen. Aber dann müsste man halt noch mal reagieren.
Ja, klar. Wobei, das wird dann natürlich in der Kürze der Zeit extrem schwer. Deshalb kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass Uwe Stöver irgendwann mal gesagt hat, inoffiziell, dass also man natürlich nie prognostizieren könnte, wenn da auf einmal 3 Millionen Euro auf den Tisch liegen, sagt man natürlich nicht nein. Aber ich glaube, er hat damals auch gesagt, und bitte das nicht als offizielles Statement zu nehmen irgendwo, dass also dann 28., 29. August, aber auch damit Feierabend ist, weil man kann nicht mehr reagieren.
Ja, ne? Wir sind hier unter uns, deswegen darfst du es ja sagen.
Ja, ich erzähle es ja auch nur dir.
Ja, okay, danke.
Weil
ich schweige wie ein Graf.
Ich vertraue dir ja.
Ach, nein, ja,
Ich glaube nicht, dass da noch was passiert. Also in dieser Hinsicht
zumindest. Also ich glaube, in die Richtung müssen wir jetzt nicht hier den Spannungsbogen übertrieben bis zum Bersten spannen. Klar, irgendwie denkt man immer, ja, so ein kreativer Achter, Zehner oder so, das wäre nochmal so als Unterschiedsspieler-Element oder so. Also das, was ein Steven Skripski ja gerade zeigt, ja, aber das müssen halt mehrere Spieler auch bringen, dass du mal die Struktur durchbrechen kannst und so weiter und so fort. Ja, aber auch die wachsen nicht an Bäumen, auch die kosten Geld. Auch zu denen wird man nur greifen, wenn man selbst, denke ich, noch irgendwie entweder Kaderplatz schafft oder halt tatsächlich noch Transfererlöse generiert, aber dafür reichen 24 Stunden meist nicht aus, es sei denn, man hat über Wochen schon Vorarbeit geleistet. Ne?
Na, ich finde auch, dass die Saison jetzt auch Zeit ist für Philipp Sander und Finn Porath, gerade was die Kreativzentrale da anbelangt im Mittelfeld. Das ist jetzt eigentlich ihre Saison. Ne? Also man konnte vorher immer noch mit Fug und Recht von Talenten sprechen und die auf einem guten Weg sind. Jetzt ist ein Spiel ja, jetzt ist die Zeit gekommen, wo sie es auch belegen müssen und die sportlich Verantwortlichen bei Holstein Deutschland haben meines Wissens großes Vertrauen, nicht nur, aber gerade auch in die beiden. Mhm. Und das gilt es jetzt in irgendeiner Form auch zu belegen. Sie haben es ja schon belegt, das ist ja überhaupt gar keine Frage, das Potenzial ist da und das muss jetzt eben in Konstanz abgerufen werden. Und dann ist das mit Routiniers wie Holtby und Alex Mühling und so weiter, ist das Mittelfeld ja gut besetzt. Marvin Schulz, Iggy Injowski.
Also definitiv. Also ich rede nur davon, wenn wir jetzt hier beim Fantasy-Football-Manager wären oder
ja,
so.
Aber
dann würde ich da noch einen dazu kaufen. Ja.
Aber
rein,
da sag ich hier ganz
rein nominell ist dieses Mittelfeld auch schon gut besetzt.
Definitiv. Ja, ich sag und da also ganz ehrlich, also natürlich wünschen sich alle die Top-Stars in eigenen Reihen und dann ist alles toll und so weiter. Ich finde diese Vorgehensweise realistisch und deutlich charmanter, als es anderswo der Fall ist. Also ich will jetzt nicht an der Spitze anfangen, dieser Zunft, wie den FC Bayern national und also der Oberhammer.
Du hast die Hand an der Büchse der Pandora.
Oh, willst also, du sie öffnen? Ich muss sie öffnen, weil also dass sich ein Club wie Manchester United, ich sag's jetzt mal so, mit einem Star-Ensemble, was sie sowieso schon haben, sich jetzt noch erdreistet in dieser Krise, wo auch in England die Leute bald nicht mehr wissen, wie sie die nächste Woche, wie sie den Essenstisch und den Kühlschrank voll bekommen soll, geschweige denn, wie sie ihre Bude warm kriegen sollen.
Sich oder ihr Pint in der Kneipe bezahlen.
Ja, oder das ist ja das Allerschlimmste, vielleicht das Pint in der Kneipe nicht mal bezahlen können. Sich da erdreistet für 100 Millionen Euro oder Pfund oder was weiß ich, wie viel das sein soll, mit allen Zusatzzahlungen einen Anthony als neuen Stürmer zu verpflichten, also da klappen sich bei mir die Fußnägel hoch. Also ganz ehrlich, das finde ich, also da fällt mir echt nichts mehr ein. Wirklich, das ist, also das finde ich unmoralisch und ob die Besitzer dieses Clubs, wie viel Geld die auch immer haben mögen, dass denen das nichts ausmacht, denn sollen sie das Geld doch bitteschön den Leuten, den Zuschauern in Manchester spenden, die vielleicht in Not geraten sind. Das ist doch alles besser als 100 Millionen Euro, wenn ich jetzt schon eine Top-Mannschaft beieinander habe. Ich bitte dich, wo kommen wir denn dahin? Das ist doch nicht mehr vermittelbar. Und das schlägt ja über kurz oder lang dann auch auf die anderen Ligen, wie jetzt auch in Deutschland drüber. Ich hab's ja neulich schon mal gesagt, Oliver Kahn hat ja die 70 Millionen, das ist ja ein Schnäppchen im Vergleich irgendwie für De Ligt, der aber gar nicht spielt im Moment, was ja dann noch die Farce komplett macht.
Irgendwo. Das ist aus dem Grabbeltisch mal eben für 70 Millionen.
Der spielt nicht mal. Ne?
Naja, neulich wurde er als Stürmer eingewechselt.
Ja,
ne?
Also ja. Von daher. Also ganz, also eben, gut, da will ich das.
Der neue Van Basten.
Ja, der wird ja irgendwann spielen, der muss sich vielleicht angewöhnen oder ist noch angeschlagen oder weiß der Teufel was. Diese 70 Millionen hat er ja mit dem, wir kennen Oliver Kahns Lächeln und das ist nur von Charmanz geprägt irgendwo und hat er ja gesagt, also man wisse ja, in welchen Wettbewerben sich der FC Bayern rumtummele und um da wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse man eben auch investieren. Dazu brauche ich starke Partner. Damit hat er denn die 50 Millionen jährlich jetzt künftig für die nächsten 5-6 Jahre von der Telekom gemeint. Also wie gesagt, bei mir kräuseln sich alle. Gibt einen coolen Spruch, habe ich gestern gerade mal gehört, irgendwie auch für diese Menschen, auch für diese Leute hat der liebe Gott, auch diesen Leuten hat der liebe Gott einen Verstand gegeben. Dummerweise hat er leider vergessen, die Gebrauchsanweisung mitzuliefern. Mir fällt ja, nichts okay. mehr ein.
Ja.
Mir fällt nichts mehr ein. Und
ja, aber wundert es dich?
Ach nee,
mich also, wundert gar also es wundert mehr. Einen doch nicht. Und ich nee. Meine, so blöd es ist, aber bei United, das Geld ist halt da. Durch die TV-Verträge etc. und so. Dass sie es dann ausgeben, liegt natürlich auch auf der Hand. Ne?
Ja, aber ich sag mal so, wenn jemand Spielgeld hat, dann soll er da und wie Dagobert Duck da vielleicht in Dollarnoten badet oder in Goldcoins oder was weiß ich, soll er alles machen. Das ist jetzt kein Sozialneid oder so. Ich finde es einfach nur unerträglich in diesen Situationen, die normale Bevölkerung auch in England quasi als Zahlvieh zu benutzen, indem sie Eintrittskarten bezahlen oder irgendeinen Pay-TV-Sender bezahlen, monatlich, der dann die Fußballkost frei Haus liefert, gegen einen geringen Unkostenbeitrag. Ne, um das mal in An- und Abführungszeichen zu setzen. Und dass man nicht auf die Idee kommt, wenigstens diese unmoralische Summe irgendwie einen Kontext zu stellen, der sowas Ähnliches wie menschliches Verständnis oder Sozialverständnis oder irgendetwas vielleicht symbolisieren könnte. Auch wenn das dann nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Aber nicht nur in Deutschland, auch in England sind die Staatskassen leer. Habe ich neulich an dieser Stelle schon mal gesagt. Und es bedarf von allen möglichen Stellen, die eventuell dazu in der Lage sind, bedarf es einer Unterstützung auf freiwilliger Basis. Da muss nicht ein großes Gesetz erlassen werden. Da überweise ich mal ganz locker mal ein kleines Sümmchen.
Du hast es, glaube ich, neulich hier an dieser Stelle auch schon erwähnt, ne? So eine Art Solidarbeitrag der DFL.
So, und da bekommt natürlich der eine oder andere Club, oh, wir müssen selber, die Gaspreise sind gestiegen, wie sollen wir Flutlicht bezahlen und die Rasenheizung und.
Nur noch im Hellen spielen.
Nur noch im Hellen spielen und wenn wir jetzt von Hamburg nach Frankfurt, wenn wir da nicht mehr in den Flieger steigen können, das ist auch ganz schlecht oder das wird zu teuer. Ja, alles gut, alles schön, kann ich auch bedingt verstehen. Will ich auch gar nicht dran rumkriddeln irgendwie, obwohl auch das wird niemanden ernsthaft interessieren, der zu Hause in der kalten Bude sitzt und nicht mehr weiß, wovon er sein Essen bezahlen soll. Aber sei es drum, nur bei diesen Ausuferungen, also wirklich, wirklich unmoralischen Ausuferungen, wie 100 Millionen auf den letzten Drücker für einen Stürmer Antony zu zahlen, der auf dem Weltfußballmarkt noch keine Bäume ausgerissen hat, auch wenn er schon 5x4 Brasilien gespielt hat.
Ist ein guter Buffer, ja, aber 100 Millionen.
Vielleicht wird das auch ein Weltstar oder sowas, kann ja alles sein. Ne? Selbst dann würde das in dieser Zeit das nicht rechtfertigen. Ne? Also schönen Gruß an Erling Haaland. Ne? Also das, selbst das würde nicht reichen, nicht genügen, um das moralisch zu rechtfertigen. Aber wenn man das schon macht, bitteschön, dann gibt es auch eine Kehrseite der Medaille und das sind die Leute, die im Grunde, sag ich mal, den Nährboden für diese Veranstaltung legen. Das heißt, das sind die Zuschauer, die Menschen, die sich für den Fußball interessieren. Und da hat man jetzt auch eine Verpflichtung. Wenn man dann so locker mal 100 Millionen für einen Spieler mal ausgeben kann, zack, zack, dann werden ja auch locker noch mal so 5 bis 10 Millionen mal drin sein, die man in eine Staatskasse zahlen kann, zwecks allgemeiner Unterstützung. So, Schluss aus.
Amen. Ja, moralisch war die Premier League noch nie. Moralischer ist da schon die zweite Fußball-Bundesliga.
Sicher.
Ich würde sagen, dass wir es eher mit dieser ehrlichen Spielklasse halten, dass wir am Wochenende gespannt auf das schauen, was in Regensburg passiert. Alles drumherum, um das Spiel, Live-Ticker nach dem Spiel, den Spielbericht, Noten, Einzelkritik, den Kommentar könnt ihr alles bei uns nachlesen auf KN Online. Ich glaube, damit habe ich jetzt versucht, den Bogen irgendwie wieder zu spannen zurück zu uns kleinen Leuten. Würde sagen, Opa, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Sorry, dass wir mir die Pferde durchgegangen sind, aber das musste mal gesagt
werden. Völlig in Ordnung. Wir sind der sozialkritische Podcast. Wir sind der Kulturpodcast. Stichwort Regensburg, immer eine Reise wert. Wir sind der Podcast für euch Goldschmiede da draußen. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, hoffentlich mit 3 Punkten. Wir werden es sehen. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.